Ja, schön euch zu sehen. Etwas ungewöhnlich und ich stelle fest, ich habe euch schon lange nicht gesehen. Also das ist schon eine lange Zeit her. Aber jetzt mal eine neue Perspektive und es freut mich, dass ich euch aus dieser Perspektive jetzt auch einmal erlebe. Jesus ist ein Erzähler unbequemer Geschichten. Er ist ein Erzähler von Geschichten, die uns einen dicken Strich durch die Rechnung machen. Er ist ein Erzähler von Geschichten, die aufregen, weil sie die Dinge auf den Kopf stellen. Er stellt uns dort in Frage, wo wir uns Selbstverständlichkeiten, wo wir nur Selbstverständlichkeiten sehen. Er überrascht seine Zuhörer und Zuhörerinnen mit einem kleinen Schlenker, der dann doch gewaltig zum Nachdenken bringt. Und solch eine Geschichte erzählt er uns auch heute. Ich lese aus Lukas Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Es ist eine bekannte Geschichte, doch dieses Gleichnis hat es in sich, uns doch hoffentlich vielleicht zu überraschen. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ist das nicht Wasser auf die Mühlen von Leuten, die es schon immer gewusst haben? Die Frommen tun ja nur so, sie sind doch alle Heuchler. Ist das nicht Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, lieber ein ehrlicher Sünder als ein scheinheiliger Frommer? Ist das nicht Wasser auf die Mühlen derer, die sich von den Kirchen und Gemeinden distanzieren, den Kirchgängern sogar belächeln, am Ende aber eben doch einen lieben Gott erwarten? Diese Geschichte ist weit und breit bekannt. Selbst an Stammtischen wird sie zitiert, weil man sich im eigenen Verhalten bestätigt fühlt. Es hat dazu beigetragen, dass die Pharisäer im Volksmund und auch in christlichen Kreisen einen sehr schlechten Ruf bekommen haben. Was wird ihnen nicht alles angedichtet und wofür müssen sie nicht alles herhalten? Selbstgerechtigkeit, Frömmelei, Doppelmoral, sogar Heuchelei, all das sind Kennworte für pharisäisches Verhalten geworden. Und nur allzu schnell sind wir bereit, jemanden einen Pharisäer zu nennen, dem wir die frommen Reden nicht abnehmen, dem wir unterstellen wollen, dass er hinter der Fassade seiner Reden und Handlungen ganz anders, eben ganz unfromm ist. Deshalb hat man auch dem Getränk, der aussieht wie ein Cappuccino, aber mit Schnaps angereichert wurde, ein Pharisäer genannt. In diesem Gleichnis möchten wir uns alle lieber zum Zöllner gesellen, als unsere Verwandtschaft mit den Pharisäern zu bekennen. Es ist höchste Zeit, dass wir unsere Überheblichkeit gegenüber den Pharisäern niederlegen. Denn dieses Gleichnis ist nicht erzählt worden, um die einen, die Pharisäer, die ausgewiesenen Frommen im Lande zunichte zu machen, als Heuchler zu beschimpfen und im gleichen Atemzug den anderen, die Zöllner, zu Vorbilder zu machen. Wünschen wir uns nicht mehr Leute, die von Herzen fromm sein wollen? Wünschen wir uns nicht mehr Leute, denen das Wort Gottes nicht gleichgültig ist, sondern für die es eine lebensgestaltende Kraft hat? Pharisäer haben ein Leben geführt, das sich am Wort Gottes orientiert. Sie haben ernst gemacht mit den Lehren der Bibel. Für sie war es selbstverständlich, dass sie den Sabbat halten. Peinlich genau haben sie darauf geachtet, dass sie die Anweisungen Mose befolgen. Jeder Bettler am Wegrand wusste, dass er seine Hand nicht vergeblich für Almosen offen hielt, denn die Pharisäer wussten von ihrer Verpflichtung, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Wir müssen uns heute klar machen, dass die Zöllner zur Zeit Jesu die Kollaborateure der römischen Besatzungsmacht waren, diejenigen, die sich bereicherten an die Besetzung des Heimatlandes, die mithalfen, das Geld für die Unternehmungen des jeweiligen römischen Kaisers einzutreiben und die selbst nicht schlecht daran verdienten. Vorbildlich war ihr Lebenswandel sicher nicht. Und wenn Jesus bei einem von ihnen, Zachäus, einkehrte, dann glauben die meisten, dass er es bestimmt nicht tat, um ihn in seinem Tun zu bestärken, sondern um ihn durch seine Zuwendung auf den Weg der Gerechtigkeit zu bringen. Ich im Gegenteil glaube immer noch, dass Zachäus ein Ausnahmezöllner war, den Jesus in dessen gerechtes Handeln bestätigen wollte. Aber das ist ja eine ganz andere Predigt. Unser heutiger Predigttext bedient sich mit den stereotypischen Denken von damals und identifiziert die Zöllner als Außenseiter der Gesellschaft. Und damit sind wir beim eigentlichen Problem. Nicht um selbstgemachte oder geschenkte Rechtfertigung geht es in diesem Gleichnis, sondern darum, wie Leben in der Nachfolge gestaltet werden kann. Es geht um die Art und Weise, mit Gott zu reden. Es geht um die Ausdrucksformen, wie wir Glauben leben. Es geht um das Verhältnis der Menschen zueinander, die sich zum Glauben an Gott bekennen und die dennoch unterschiedlich darauf reagieren. Um es etwas deutlicher zu machen, was ich damit meine, möchte ich euch zwei Männer vorstellen, die sich dieses Gleichnis als Lebensmuster aneigneten und sich gegenseitig damit auch stichelten. Zwei Theologieprofessoren sind es. Wilhelm Amesius hieß der eine und Johannes Macovius der andere. Und beide sind schon mehr als 350 Jahre alt. Ja, 350 Jahre tot. An der Universität Franeker in den Niederlanden haben sie gemeinsam, wenn auch zerstritten, gelehrt. Doch obwohl die beiden aus der Distanz betrachtet vielleicht keine zentrale Rolle in der Geschichte der Theologie gespielt haben mögen, ist die Frage, über die sie sich voneinander entfernt und miteinander zerstritten haben, auch für uns heute von zentraler Bedeutung. Beginnen wir jedoch zunächst mit dem, worin sich Macovius und sein Kollege Amesius einig waren. Für beide stand fest, worin auch wir uns einig sind, nämlich: Gott handelt aus einer Liebe, die stärker ist als alles andere. Gott hat sich entschieden, uns Menschen zu lieben, darum wurde er selbst Mensch, um uns das sinnvolle menschliche Leben vorzuleben, uns vor Irrwegen und Bindungen zu befreien und uns einzuladen, Menschen nach seinem Herzen zu sein. Das hat Gott aus Liebe, allein aus Gnade getan. Für unsere beiden Theologieprofessoren war diese Feststellung enorm wichtig. Sie hat Konsequenzen nicht nur für dieses Leben, sondern auch über den Tod hinaus. Diese grundsätzliche Haltung Gottes gegenüber uns Menschen war für Macrobius und Amesius das Fundament ihrer Lebensgestaltung. Man muss aber noch etwas wissen. Die beiden gingen davon aus, dass das Schicksal des Menschen in Bezug auf Gott schon vor Beginn aller Zeit vorherbestimmt wurde und dass sie selbst darauf keinen Einfluss nehmen konnten, ob ihr Weg zum ewigen Heil oder zur ewigen Verdammnis führen würde. Eine Ansicht, die ich nicht mit ihnen teile. Das aber hatte dann für beide ganz unterschiedliche Auswirkungen. Amesius, der von seiner eigenen Erwählung felsenfest überzeugt war, sah sich durch dieses Geschenk Gottes besonders herausgefordert. War es nicht seine Pflicht, Gott für diese Gnadengabe durch einen entsprechenden Lebenswandel zu danken? Nicht um sich Gottes Gnade zu verdienen, sondern um sich ihrer würdig zu erweisen. Und so lebte Amesius untadelig, vielleicht eine Spur zu streng, wie seine Lebensgeschichte erzählt. Seine Amtsgeschäfte führte er tadellos. Nie feierte er einen Tag krank. Schulden hatte er nicht, sondern teilte sein Geld so ein, dass noch genügend für den Zehnten blieb, für die freiwillige Abgabe von 10% des Einkommens für das Reich Gottes. Wie der Pharisäer im Gleichnis gab er Geld für die Armen und betete auch häufig. Auch seine Familie hielt er dazu an. Alles hätte in Ordnung sein können, wäre da nicht Macrobius gewesen, sein Kollege. Der nämlich, Macrobius, machte eine ganz andere Rechnung auf. Wenn, so sagte er sich, ohnehin alles von Gottes Gnade abhängt, die ich mir nicht verdienen kann und auf die ich ganz und gar angewiesen bin, dann will ich auch nicht den Anschein erwecken, als könne man durch des Gesetzes Werke etwas dazu tun zum ewigen Heil. Im Gegenteil, wenn Gott dem Sünder gnädig ist, dann kommt es auf eine ausreichende Zahl von Sünden an. Und Macrobius bemühte sich, seine Sache ebenso recht zu machen wie sein Kollege, nur eben anders. Zu Vorlesungen kam er meistens zu spät. Er war schlecht gekleidet, häufig betrunken und hatte jede Menge Spielschulden, dafür aber auch einige Freundinnen, die sich den Spaß was kosten ließen. Wegen seines eher unsoliden Lebenswandels war auch sein Privatleben alles andere als harmonisch. Heute würden wir sagen, eine gescheiterte Existenz. Doch wurde Macrobius darauf angesprochen, wurde ihm gar sein Kollege Amesius als Vorbild hingestellt, dann reagierte er meist mit einem Hinweis auf unseren Predigttext. Ein Pharisäer sei der andere, der seine Frömmigkeit zur Schau stelle und sich allzu fromm fühlte. Amesius pflegte dann sofort zu kontern und von der Scheinheiligkeit der Zöllner zu sprechen, die Gottes Gnade reichlich ausnutzten, indem sie einfach sich hinstellten und mit dem Satz »Gott sei mir Sünder gnädig« alles rechtfertigten, was sie angestellt hätten. Als ob Glaube nicht eine Lebensänderung, eine Umkehr zum Guten in sich trüge. Wer mag den Streit dieser beiden entscheiden? Wer von beiden hat den Sinn des Gleichnisses vom Pharisäer und vom Zöllner verstanden? Ich denke, keiner von beiden. Und ich sage das nicht, weil mir diese Menschen, die Amesius immer suspekt waren, die so unheimlich sicher durchs Leben gehen, bei denen es keine Kompromisse, keine Brüche in der Biografie gibt und nicht den Hauch eines Zweifels. Ich sage es aber auch nicht, weil es mir fadenscheinig und ungerecht vorkommt, dass jemand meint, es ist egal, wie man lebt und Selbstdisziplin und Verbindlichkeit eben nur Tugenden der Frommen sind. Ich sage, keiner von beiden hat recht und keiner von beiden hat das Gleichnis wirklich verstanden, weil Jesus selbst am Schluss des Predigttextes weder den allzu Frommen noch den hartnäckig Unfrommen recht gibt. Jesus sagt, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Es ist das Missverständnis des Professors Machovius, dass es Gott egal sein kann, wie wir unser Leben gestalten. Er bringt sich selbst in die Position des Zöllners und stellt sich unter die Gnade Gottes, aber nicht, weil ihm sein vergangenes Leben nun auf einmal falsch oder fehl vorkomme, sondern weil er sich diese Zöllnerposition bewusst ausgesucht hat und in ihr sich auch wohlfühlt und sich deshalb genauso selbst erhöht wie offensichtlich der Kollege Pharisäer. Aber die Moral unseres Predigttextes lautet nicht: Werdet alle Zöllner, werdet alle korrupt, habgierig, rücksichtslos, ohne Rückgrat, damit die Gnade umso reichlicher wirke. Und sie heißt auch nicht: Wehe euch, wenn ihr euch um das Einhalten der Gebote Gottes müht. Wehe euch, wenn ihr Geld für die Armen spendet und feste Zeiten des Gebets einhaltet. Sondern die Moral des Predigttextes lautet: Wenn ihr Gutes tut oder betet, so schaut nicht nach links oder rechts, um euch mit anderen zu vergleichen und euch selbst zu versichern, dass ihr eure Sache besonders gut macht. Jede und jeder von uns mag bei sich selbst bedenken, wie er oder sie sich verhält. Wie schnell sind wir auch in der Gemeinde, in der Familie, am Arbeitsplatz dabei, mit anderen zu vergleichen und das Engagement des anderen oder uns an das Engagement des anderen zu messen. Für uns sollte gelten: Jeder und jede tue das Seine oder Ihre dazu, ohne zu messen und zu vergleichen, in dem Bewusstsein, dass Pharisäer und Zöllner bei ihrem Gebet im Tempel nebeneinander stehen und miteinander angewiesen sind auf die Gnade Gottes. Dieses gemeinsame Gebet kann dann schon dazu beitragen, dass einer dem anderen hilft, sein Leben ganz neu zu organisieren, aber nur dann, wenn der andere schon so weit ist, dass er es will. Dieses gemeinsame Gebet lenkt den Blick weg vom Nachbarn und bewahrt davor, ihn ständig zu vergleichen und einzuordnen, aus ihm wahlweise ein Pharisäer oder auch ein Zöllner zu machen. Dieses gemeinsame Gebet richtet uns aus auf unseren Gott und lehrt uns, so zu leben, wie Gott es will, als die Auserwählten und Geheiligten, als die Hilfreichen und Mitleidenden, als die Schuldbeladenen und Dankbaren, zweifelnd und glaubensstark, kraftlos und mutig zugleich, nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir das begriffen haben, dann ist die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner entschärft und kann nicht mehr als Waffe gegen andere gerichtet werden. Dann können wir gemeinsam einstimmen in Gottes Lob, seine Wahrheit uns öffnen und leben, wie er es uns in Jesus Christus vorgelebt hat. Und dazu lade ich euch nun auch ein, dass wir im nächsten Lied uns dazu bekennen, Lied Nummer 419, Verse 1 bis 6, Herr, lass deine Wahrheit.